Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ich bin heute auf der BOE, der Best of Events, der Eventmarketing-Messe schlechthin, und spreche hier mit Hannes Schwarm. Er ist Director Strategic Solutions bei der Eventagentur Fog Darms. Hallo.
Hi.
Danke, dass du dir Zeit nimmst, und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, denn wir beginnen hier diese Interviewreihe auf der BOE mit einem Gespräch über das krasse Gegenteil, nämlich über KI-Agenten, die uns im Event-Marketing unterstützen. Erzähl mal ein bisschen, das klingt ja nun wie ein Widerspruch.
Ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, nur ein Buzzword, was noch größer gemacht wird als das Wort KI heutzutage, nämlich KI-Agenten. Was sind überhaupt Agenten? Alles sind Agenten. Und die Aufteilung, die es da mal gab, so, das sind KI-Assistenten, das sind Co-Piloten, das sind Agenten, die nach ihrer, auf einer Skala nach, ja, quasi Autonomität getätigt wurde. Also Agenten sind die, die am autonomsten sind, Assistenten sind die, die dich unterstützen, aber noch nicht so autonom sind, die verwischt mehr und mehr. Und die großen Tech-Anbieter, die nennen heutzutage alles Agenten, ne? Das heißt, was sind heutzutage Agenten? Agenten sind kleine Helferlein, die dich in deinem Alltag als Eventmanager unterstützen können. Bei den ganz spezifischen Aufgaben, bei Rechercheaufgaben, bei Konzeptionsaufgaben, bei Organisationsaufgaben. Und im besten Fall ist es nachher so, dass du nicht mehr nur alleine arbeitest und ein Team aus menschlichen Kollegen hast, sondern du hast ein Team aus menschlichen Kollegen und aus 6, 7, 8 KI-Agenten, die dich unterstützen in deiner Aufgabe.
Genau da geht's hin, also in allen Branchen, aber ganz besonders natürlich im Marketing. Und in diesem ganz konkreten Fall gibt es die bereits. Also gibt es Anbieter, die sagen, ja, wir haben da vortrainierte Dinger, die haben auch eine gewisse Kompetenz und sind auf jeden Fall auf einem Level, der über einem Studierenden, der mit Spezialisierung Eventmarketing ist.
Ja, es gibt da Experten, wie zum Beispiel Ethan Mollick von der Wharton School of Business, die sagen, KI kann man nicht von oben herab verordnen. Man kann KI und auch damit KI-Agenten nicht einmal fertig machen und dann sozusagen der Reihe nach vertreiben, sondern jeder muss sich selbst das erarbeiten. Wie passt das in meine Workflows? Weil Wissensarbeit ist tatsächlich ja immer noch so, er nennt das immer bespoke, also so einzigartig, dass man eben nicht einen Agenten einfach in ein Unternehmen implementieren kann, sondern die Agenten brauchen Zugriff auf die Systeme. Die müssen Integrationen haben, die müssen Zugriff haben auf Daten. Und deshalb ist das schon so, dass wenn wir KI implementieren und KI-Agenten implementieren, dann haben wir natürlich schon so ein Standard-Set, ne, und kennen die Use Cases. Aber es ist tatsächlich immer eine ganz individuelle Arbeit mit den jeweiligen Teams und teilweise wirklich mit den jeweiligen Personen. Was ist deine Aufgabe? Was machst du jeden Tag? Was nervt dich? Was ist repetitiv? Und da gehen wir dann rein und bauen KI-Assistenten und Agenten meistens in den Tools, die sowieso schon genutzt werden, und ermöglichen quasi, dass jede Person auf einmal Führungskraft ist. Jede Person hat auf einmal die Führung für 6, 7, 8 KI-Agenten, die sie in ihrer Aufgabe, so wie sie die ausübt, unterstützt.
Okay, jetzt bist du aber eine Agentur, das heißt also, du musst mir jetzt, du kommst nicht drum herum, mir meine ursprüngliche Frage zu beantworten. Gibt es bereits Tech-Anbieter, die da etwas anbieten, etwas Spezialisiertes anbieten, über das, was im Moment die bestehenden LLMs natürlich auch schon anbieten und ihr auch schon selbst zu, also ihr könnt dann agentenagnostisch arbeiten und könnt das entsprechend ausruhen. Das ist im Moment der Stand, dass ihr das noch selber macht. Es gibt noch keinen darauf spezialisierten Anbieter, der sagt, wir haben die Technologie. Und natürlich, da sprichst du allen aus der Seele, die Erfahrung damit haben, seid ihr als Implementierer natürlich unabdingbar, weil nur die Agenten alleine, das geht gar nicht.
Ja, genau. Und ich glaube auch nicht, dass es Anbieter auch in Zukunft nicht geben wird, die quasi eigene Technologie mitbringen und eigene Agenten sozusagen bauen, sondern ich bin starker Verfechter davon, die Nutzung zu zentralisieren in bestimmten Tools. Das heißt, ich habe einen LLM of choice, ne? Ich bin entweder in einem Google Workspace und nutze Gemini, oder ich habe eine ChatGPT-Lizenz von OpenAI, oder ich nutze halt den Microsoft Copilot. Und innerhalb dieser Systeme hat jedes dieser LLMs oder dieser Chatbots hat quasi Agenten oder Assistentenfunktion, ne? Bei ChatGPT heißen die Custom GPTs. Bei Gemini heißen die Gems, bei Claude heißen die Projects, bei Langdog heißen die Agenten und auch bei Microsoft Copilot heißen die Agenten. Und die werden immer mächtiger. Die fangen erstmal an damit, dass man das einfach, dass das vorgepromptete Instanzen sind quasi, wo man quasi einen System Prompt schreiben kann und der dann halt auf diese eine Aufgabe, diesen einen Workflow schon vorgepromptet ist, so dass ich den Kontext nicht immer wieder neu eingeben muss. Damit kann man schon richtig mächtige Assistenten bauen. Das wären für mich noch Assistenten. Zu Agenten werden sie dann, wenn ich eben, wie gesagt, Tools anflansche, wenn ich sagen kann, jetzt kriegst du Zugriff auf meine E-Mails, jetzt kriegst du Zugriff auf mein CRM-System, jetzt kriegst du Zugriff auf meine Event-Management-Datenbank, auf mein Event-Management-Tool. So dass ich dann, und da gibt es Tools wie zum Beispiel Langdog, was wir viel implementieren bei Kunden, was modellagnostisch ist, wie du gesagt hast, wenn man verschiedene Modelle von verschiedenen Anbietern auswählen kann und dann ganze Workflows bauen kann, dass man sagen kann, wirklich, ich habe einen Recherchebot, der ist perfekt darauf vorgepromptet, Event-Recherche, Event-Trends. Das Ergebnis wird automatisch reingefüttert in einen Event-Konzeptioner-Bot. Der Event-Konzeptioner-Bot gibt das Event-Konzept oder einen ersten Draft aus, da gucke ich als Mensch drüber und dann wird das automatisch reingefüttert in einen Reviewer-Bot, der die Perspektive meiner Zielgruppe einnimmt. Wir nennen das Digital Doppelgänger. Also ein Klon der Zielgruppe, wer sind meine Eventgäste? Und die geben mir Feedback auf ein Eventkonzept. Das Feedback wird automatisch wieder eingearbeitet und so weiter, sodass ich quasi Automatisierungs-KI-Ketten bauen kann und Workflows bauen kann, die richtig, richtig mächtig sind, wo ich immer wieder da warne, den Menschen komplett rauszunehmen. Dieses Human in the Loop, der Mensch, der steif ist,
das ist ganz, ganz wichtig. Notwendig, ja genau.
Das heißt, man kann nicht alles automatisieren. Aber man kann richtig, richtig viel automatisieren. Und wir sehen Effektivitäts- und Effizienzsteigerung von 40-60% bei unseren Kunden. Also das ist eine 5-Tage-Woche, wird auf einmal zu einer 3-Tage-Woche. Und das ist schon sehr, sehr mächtig.
Okay. So, das heißt, in Langdog ist der erste Befehl, machen wir mal einen schönen Prompt für den und den Use Case. Und das frage ich jetzt mal Perplexity, um auch so ein bisschen rumzuspielen. Dann gehe ich mit dem Ding rein in meinen vortrainierten, mit gewissen Kenntnissen versehenen ChatGPT-Bot und mach da. Das klingt für mich plausibel. Wo ich wenig Erfahrung im Moment habe, ist mit den Zielgruppen. Und das ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt, gerade im Event-Marketing. Wie wird meine Zielgruppe darauf reagieren, auf diese Schnapsidee? Wie können wir da vorgehen oder wie geht ihr da vor? Wie sieht das praktisch aus?
Ich bin immer wieder baff darüber, wie Entscheidungen im Eventbereich getroffen werden. Also in jedem anderen Marketing-Disziplin wird das alles genau getrackt, jeder Like, jeder Share und ich kann ganz genau Erfolg attribuieren. Aber im Event ist es einfach so, ja, der Vorstand möchte gerne den Act haben oder der Keynote-Speaker, den hatten wir schon immer. Und diese Entscheidungen, die können in Zukunft durch digitale Doppelgänger eben validiert werden. Und wir sprechen dann immer von einem De-Risking. Ne? Also man geht mit jeder Entscheidung ein Risiko ein. Und dadurch, dass ich eben die Entscheidung, bevor ich sie ausführe, mit meiner Zielgruppe spiegeln kann, das ist enorm mächtig. Weil auf einmal, also wir hatten einen Fall, den ich teilen kann, von einem digitalen Doppelgängerprozess mit einem Kunden, der hatte sich schon auf einen Keynote-Speaker eingeschossen, weil vor Unterschrift sozusagen 50.000 Euro.
Ja.
Und die Digital-Doppelgänger haben gesagt, wir brauchen gar keinen externen Impuls. Ne? Wir wollen uns austauschen. Das ist gerade der Need innerhalb der Organisation oder den Führungskräften. Wir brauchen nicht inspiriert werden. Wir haben unsere Jahresstrategie schon im Januar. Wir wollen jetzt in den Austausch gehen. Wir wollen jetzt darüber reden, wie machen wir es konkret. Und dann haben die sich das Geld sparen können und haben das viel besser investiert in Workshop-Facilitatoren und so weiter. Und ich glaube, solche Entscheidungen, die sind eben möglich durch Digital Doppelgänger. So, okay. Wie machen wir das?
Genau, die Doppelgänger, das würde mich jetzt im Detail interessieren.
Gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, das als klassisches Persona-Projekt anzugehen. Ne? Das heißt, wir kommen mit einem Persona-Canvas und reden entweder direkt mit der Zielgruppe oder mit Leuten, die diese Zielgruppe sehr gut kennen und arbeiten gemeinsam in Workshops heraus, was macht diese Zielgruppe einzigartig und haben dann auch da wieder einen elaborierten System-Prompt mit anliegenden Dokumenten. Das sind teilweise ein Dutzend Dokumente, die dort angefüttert werden, wo im System Prompt auf die Dokumente verwiesen wird, wo wir sowohl die soziodemografischen Faktoren, aber auch die psychografischen, die verhaltensbasierten Faktoren, alles über diese Zielgruppe, was wir wissen, in ein LLM füttern, sodass man nachher das Gefühl hat, dieser KI-Assistent, der die Zielgruppe repräsentiert, der antwortet ja sogar so wie die, also der hat den gleichen Duktus, der antwortet so wie diese Zielgruppe, weil wir Beispiele, wie die sprechen, wie die sind, wie die ticken, einfach mit drin haben. Das ist die eine Sache und das sind dann die Breiten,
die wir sehr spitz auf die Zielgruppe. Könnt ihr da auch, weil wir haben ja oft mit B2B-Events zu tun und B2B-Events stehen und fallen mit der Beschreibung der Person, also der Jobbeschreibung und das sind ja keine personenbezogenen Daten, also Geschlecht, Jobbeschreibung, vielleicht noch, wenn ich es habe, das Alter und dann habe ich ja schon verdammt viel Informationen, die ich mitliefern kann. Habt ihr da drin damit Erfahrung?
Definitiv. Und da gibt es ja, wie gesagt, dann auch andere Quellen, die herangezogen werden, teilweise öffentlich, teilweise so halb öffentlich mit den entsprechenden Tools, wo man quasi zu Jobprofilen ganze Boost an Daten bekommt sozusagen. Ne? Was interessiert CMOs in 2026? Da gibt es zig Studien drüber. All sowas wird reingefüttert. Und das ist genau, du hast es richtig erkannt, das ist dann die Version, wo quasi die funktionale Gliederung eher quasi dominant ist. Also was interessiert Journalisten, was interessiert CMOs, was interessiert Automobilhändler, für wen das Event halt auch gerade ist. Wir bieten noch eine zweite an, das ist ein prohibitäres Tool, was wir bei Fogdance entwickelt haben, was wirklich verhaltensbasiert ist. Wo wir 10, wir sagen immer Profile, es sind wie so Archetypen, Profile entwickelt haben, wie Menschen, erstmal generell Menschen, typischerweise auf Events unterwegs sind. Unabhängig von ihrer Funktion, egal ob sie Journalist sind oder CMO oder Automobilhändler, es gibt Menschen, die verhalten sich anders auf Events. Du kennst das. Manche sind extrovertiert und die Networker, die wollen möglichst viele Menschen treffen. Manche Leute sind, sobald es ums Networking geht, sagen die, ich muss mal kurz auf Toilette. Ne, da sind das die Leute, die eher Wissensaustausch haben wollen. Und diesen Profilen haben wir Namen gegeben. Der Explorer, der Guardian. Also das sind wirklich so Archetypen. Und in diesem Modell, und das ist wie gesagt ein proprietäres Tool, wo wir richtig tiefenpsychologische Profile entwickelt haben, die auf Spiral Dynamics, Reisprofilen, auf allen möglichen Modellen basieren, die nur Eventverhalten charakterisieren und nicht so sehr die Funktion. Das heißt, wenn man eine sehr spitze Zielgruppe hat und weiß schon, ich weiß, wie meine Journalisten ticken und das ist eine Journalistenveranstaltung, dann kann es durchaus auch Sinn machen, dieses sehr spitze Tool zu benutzen und dort, wie gesagt, noch mal eine Stufe tiefer reinzugehen. Das ist auch super, super spannend.
Das ist ja auch spannend, also, dass du quasi Micro-Events schaffst, also innerhalb, du lädst alle ein und dann hast du aber einzelne Gruppen und das hast du bisher nach inhaltlichen, nach Funktionen, nach Ländern, was weiß ich, oder Regionen gemacht. Und wenn du das jetzt nach Ähnlichkeiten machst und wir reden ja über Experiences, dann kann ich mir vorstellen, das kann spannend werden, wenn da Gleichgesinnte, ich bin in einer Gruppe mit Gleichgesinnten.
Und genau das ist dieser Epochenwechsel, wo wir eben mittlerweile sagen, von diesen ganzen Messen, was hat gut funktioniert auf Events im Nachhinein, gehen wir jetzt hin und sagen, die nächste Welle ist eigentlich, dass wir, bevor das Event stattfindet, anfangen zu messen und zu validieren und zu gucken. Bevor der erste Gast durch die Tür gekommen ist, validieren wir schon dein Eventkonzept und schaffen genau das, passgenauere Eventkonzepte.
Das klingt alles wahnsinnig spannend und so, dass wir sicher noch lange, lange weiter diskutieren könnten und das vielleicht auch online machen. Was sind weitere Aspekte, die noch eine Rolle spielen, wenn ich praktisch vorgehen will und genau das Konzept mit euch durchführen möchte? Wo sind die Knackpunkte? Also du sagst schon, Anbindung von Datenbank, Anbindung von E-Mail muss sein, Anbindung personenbezogener Daten, ist das ein Risiko? Ich muss mein CRM anbinden, darf aber keine Daten davon übertragen. Könnt ihr dafür gerade stehen?
Genau, also dieses Thema Compliance und Informationssicherheit ist natürlich immer ein Thema. Ist übrigens gar nicht so ein großes KI-Thema. Alle Leute sagen immer, das hätte was mit KI verändert. Ist eher ein Cloud-Thema sozusagen. Ne?
Ja.
In dem Fall, in dem die Daten auf amerikanischen Servern liegen, genügt man nicht mehr der DSGVO. Das heißt, das ist durchaus ein Thema, was wir sicherstellen dadurch, dass wir eben natürlich in Europa hosten und so weiter. Und auch durch alle möglichen Sicherheitsaudits Automobilkonzernen und so weiter, um für die arbeiten zu dürfen, sowieso durchgehen. Das heißt, das ist eine Basis, die muss sein sozusagen.
Also dieser Prozess, dass ihr an mein CRM ran dürft, aber dass ihr alles, was ihr rausholt, pseudonymisieren müsst, dieser Prozess ist bereits etabliert und irgendwo abgesegnet.
Und wie gesagt, man muss aber einmal gucken, so müssen wir überhaupt an die CRM ran. Ne? Ist es so, dass wir ein Tool bereitstellen oder ist es vielleicht so, dass wir auch in den KI Toolumgebungen der Kunden Sachen implementieren. Ne? Wie gesagt, manchmal ist der KI-Assistent, der in deinem eigenen System ist, du hast die Copilot-Lizenz und wir machen zusammen den Agenten, ist vielleicht sogar manchmal die bessere Lösung, als dass wir unser eigenes prohibitäres Tool sozusagen mitbringen, was durch alle möglichen IT-Sicherheits-Audits dann erst noch durch muss. Deshalb fahren wir bewusst zweigleisig, definitiv.
Okay.
Du fragtest nach wichtigen Sachen. Ich glaube, was ich immer wieder merke in den Prozessen ist, jeder KI-Prozess wird ganz schnell oft ein Datenprozess. Oh, wir brauchen ja hier Daten auf einmal.
Saubere Daten.
Saubere Daten, ne, die nach einem Datenmodell, was überall gleich ist, im gesamten Unternehmen irgendwie konsolidiert irgendwo vorliegen. Und dann wird es ganz schnell so, dass es ein Prozessthema wird. Weil wie generieren wir den Daten? Wie legen wir die ab? Und dieses ganz klassische Business Process Mapping, wer macht hier was und wie sieht das aus? Das ist dann oft so, dass das immer der größer werdende Anteil ist in KI-Projekten, den man sehr gut vorbereiten kann eigentlich, bevor man jetzt KI da drauf bringt, aber der bei sehr vielen Unternehmen, wo einfach gearbeitet wird. Hier hast du eine E-Mail-Adresse, los geht's. Okay. Aber es gibt sehr wenig Vorgaben und das hilft enorm, wenn man KI implementieren will.
Ich könnte, wie gesagt, ewig mit dir reden. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast.
Danke dir, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.